Das ist der Familienrat mit Katja Saalfrank, ein Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Beratungspraxis in Berlin und Mutter von 4 Söhnen. Hier dreht sich alles um Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Großen und Kleinen, insbesondere natürlich zu den kleinen Kindern und euren Fragen dazu.
Ich bin Matze Hirscher, Gründer von Mit Vergnügen, Familienvater und Fragensteller. Ich besuche Katja in ihrer Praxis, lese hier eure Fragen an Katja vor und gehe stellvertretend für euch mit ihr ins Gespräch und will es genauer wissen. Was brauchen unsere Kinder? Wie können Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern? Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
Willkommen beim Familienrat-Podcast. Guten Morgen, Katja.
Hallo, guten Morgen. Ich freue mich, dass wir uns sprechen. Die Leitung steht. Familienrat-Podcast-Zeit.
Ich bin ja, ich werde glaube ich, irgendwann einfach Wahlösterreicher, so oft wie ich jetzt hier bin. Aber nun ja, es ist einfach schön hier.
Ja, ich merke schon, genau. Aber es klappt ja super irgendwie. Und insofern, ja, sind wir beide an unterschiedlichen Orten und sprechen aber über die gleichen Sachen. Und über eine Sache vor allen Dingen. Und ja, werden uns gleich mit den Fragen unserer Hörer beschäftigen.
Was ich ganz oft nicht weiß und wir beide auch nicht wissen, ist, woher uns die Hörer so schreiben. Manchmal lesen wir Berlin raus, aber ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob wir jeweils eine Nachricht aus Österreich bekommen haben. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Also wenn ihr mal was aus
Österreich… das ist ja interessant.
Ja, das, also uns hören Leute in Österreich, aber ich vielleicht schreibt ihr beim nächsten Mal dazu, wo ihr herschreibt sozusagen, aus welchem Ort uns diese Nachricht erreicht. Wir bekommen ja ganz viele Nachrichten von ganz oft meistens von Müttern, aber auch immer häufiger auch von Vätern und auch von den Kindern selbst. Und das jetzt müssen wir nur noch wissen, woher ihr kommt. Dann ist unser Bild komplett.
Ja. Und weißt du was, Matze, das ergibt mir die Gelegenheit, auch nochmal mich zu bedanken, weil die DRK-Tour ist nämlich jetzt vorbei und es wird weitergehen nächstes Jahr. Und was ich aber dazu eigentlich sagen wollte, ist, dass ich so, so viele tolle Rückmeldungen bekommen habe zu unserem Podcast, also die dich und die mich betreffen. Das ist so, so schön. Also deswegen weiß ich, dass zum Beispiel in Flensburg ganz viele Menschen uns hören.
Hallo nach Flensburg.
Dass uns ganz viele, genau, hallo nach Flensburg und dass uns ganz viele in Fallen da, wie ich gelernt habe, hören. Ja, also ich war in den in verwinkelsten Orten und ich war aber auch in Zwickau und ich war in Saarbrücken und so. Also es ist wirklich eine sehr verwinkelte Tour und auch bis in die hintersten Winkel hört man uns. Also insofern schreibt gerne wirklich dazu, von wo aus ihr schreibt, dass wir das ein bisschen zuordnen können.
Wo liegt dieser Ort Fallander? Was war das?
Fallender liegt bei Koblenz.
Aha. Sollte man da mal hin? Ja. Sollte man da mal hinfahren?
Das war schön da. Ja, das war schön. Das war wirklich schön. Da waren 800 Leute da.
Wow.
Das war wirklich, das war eine ganz tolle, großartige Veranstaltung und es hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht. Wir haben auch lange diskutiert noch danach, also nicht diskutiert, sondern wir haben viele Fragen beantwortet noch und es war eine sehr lustige Veranstaltung mit viel Humor.
Also vielleicht fahre ich dann auch mal nach Fallander zum nächsten Mal.
Fallander.
Also muss ich nachher gleich mal gucken. Apropos Fragen. Mit V. Apropos Fragen. Wir haben eine Frage passend von Valerie mit V bekommen. Und bevor ich diese Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist HelloFresh. HelloFresh sind Kochboxen voller frischer, ausgewählter Zutaten und leckeren Rezepten, die jedem gelingen, jedem schmecken. Das könnte für mich die Rettung sein, denn ich koche tatsächlich nicht besonders oft und ja auch leider nicht besonders gut. Mir gefallen die Express-Rezepte, außerdem finde ich die Familienrezepte zum gemeinsamen Kochen natürlich auch super. Und so geht's. Man wählt seine Gerichte aus, ich wähle die vegetarischen Rezepte und dann bekommt man die gekühlte Lieferung in recycelten Kochboxen zum Wunschtermin direkt nach Hause. In der Box findet man dann frische Zutaten in Top-Qualität und einfache Rezeptkarten. Und weil sie nur die exakte Menge an benötigten Zutaten senden, werden auch keine Lebensmittel verschwendet. Der flexible wöchentliche Service kann jederzeit pausiert werden und hat keine Mindestlaufzeit. Durch HelloFresh muss man nie wieder nicht wissen, was es zum Abendessen geben soll. Wenn ihr auch HelloFresh testen wollt, bekommt ihr unter hellofresh.de/familienrat mit dem Discountcode HelloFamilienrat 25 Euro Rabatt auf die ersten drei Kochboxen. Super Sache. Vielen herzlichen Dank an HelloFresh. Und nun zur Frage. Valerie hat geschrieben, liebe Katja, meine jüngste Tochter lebt noch zu Hause und ich möchte sie so gut wie möglich in dieser letzten Erziehungsphase begleiten. Ich bin alleinerziehend, ihr Papa wohnt zwar im selben Ort, aber leider bringt er sich nicht ein. Maria ist 17 und hat letztes Jahr mit einer Ausbildung begonnen, die sie dann abbrach, weil ihr die Motivation fehlte. Jetzt hat sie wieder mit einer Ausbildung angefangen. Sie weiß nicht wirklich, was sie beruflich später machen möchte und dementsprechend fehlt ihr Klarheit bei der Wahl ihrer Ausbildung. Wie kann ich sie in diesem Lebensmoment unterstützen? Ich habe in den letzten Jahren beobachtet, dass Maria für die Schule oft das mitzubringende Material vergisst, dass sie keine festen Zeiten für Hausaufgaben hat und diese auch teilweise gar nicht erledigt. Es fällt ihr auch schwer, pünktlich zu sein. Ich habe diese Themen schon oft mit ihr besprochen, auch mit Wenn-Dann-Ansagen, was ziemlich wenig Verbesserung brachte. Als sie jünger war, hatten wir natürlich Hausaufgabenzeiten, aber seitdem sie sich im Alleingang darum kümmern will, läuft es wie oben beschrieben. Vielleicht klappt es in diesem Jahr viel besser, aber ich habe einfach Sorge, dass diese Dynamik wieder aufkommen könnte und möchte reagieren können. Wie gehe ich damit um, dass meine Tochter sehr viel Autonomie einfordert, aber ihre Selbstorganisation in einigen Bereichen noch nicht klappt? Hast du Anregungen für mich, wie wir schrittweise vorankommen können auf dem Weg in Marias Eigenständigkeit? Da wäre noch was. Marias Zimmer ist seit Jahren ein Ort des Chaos. Ja, ich weiß, es ist ihr Bereich und ich bemühe mich, das so zu akzeptieren, was mir nicht immer gelingt. Früher habe ich mit ihr zusammen aufgeräumt, aber aus diesem Alter ist sie heraus. Wie gehe ich mit der Unordnung in ihrem Zimmer um? Wenn ich gar nichts dazu sage, gibt es dann die Chance auf eine eigene Ordnung? Ich bin einfach etwas unruhig, weil sich diese Phase so lang hinzieht. Es wäre ganz toll, wenn ihr meine Frage in eurem Podcast beantworten würdet. Und das machen wir gern.
Das machen wir gerne, wobei es ja nicht nur eine Frage ist, sondern es ganz viele Fragen und auch ganz viele verschiedene Aspekte berührt, liebe Valerie. Und ja, vielleicht fangen wir mal vorne an, Kinder besser verstehen. Also, worum geht es? In welcher Phase, in welcher Entwicklungsphase befindet sich deine Tochter? Deine Tochter ist 17, wie ich rausgehört habe, und ist mitten in der Pubertät, die jetzt auch schon eine Zeit lang läuft. Mhm. Und da geht es ja ganz viel um Ablösung und um Autonomie. Also ein bisschen ein Hin- und Hergerissensein zwischen diesem Abhängigkeitsgefühl, ich bin wirtschaftlich abhängig und ich muss mich sozusagen noch unterordnen, auch einer bestimmten, einer bestimmten Ordnung zu Hause, ne? Und andererseits auch das Bedürfnis, ganz stark in die Autonomie zu gehen und auch Dinge selbst auszuprobieren. Und das darf man nicht vergessen, das sind ja auch immer wieder ganz neue Erfahrungen, weil darum geht's ja, ne, jetzt in dieser Frage vor allen Dingen, die Eigenständigkeit, die Selbstwirksamkeit, wie kann Valerie die gut begleiten?
Ja.
Für mich ist nochmal wichtig, auch die Veränderungen, die mit dieser Phase einhergehen, vielleicht so ein bisschen auch nochmal als Impulse hier mit reinzugeben, nämlich das Wichtigste, das finde ich immer auch gut, ist der Vollständigkeit halber nochmal zu sagen, die tiefgreifendste Veränderung während der Pubertät betrifft tatsächlich das Bindungsverhalten. Das heißt, die Bindung zu den Eltern verändert sich, sodass eine emotionale Abhängigkeit bei den Jugendlichen nur noch ganz wenig besteht oder sogar teilweise entfällt. Ja, das haben wir dann, denken dann immer, die Kinder mögen uns nicht mehr, wir sind ihnen nicht mehr wichtig. Ja, das hat damit zu tun, dass dieses Bindungsverhalten sich so stark wandelt. Mhm. Ja. Diese Veränderung erleben wir Eltern, also in diesem Bindungsverhalten, diese Veränderung erleben wir Eltern eben als Ablösung. Ja, und es ist nicht so, dass das Bindungsbedürfnis der Jugendlichen sozusagen komplett entfällt, sondern es orientiert sich neu an dieser Stelle. Es orientiert sich in eine andere Richtung, es findet sich neu. Wir haben ja hier jetzt auch nochmal gehört, der Vater ist nicht so richtig ansprechbar. Auch das kann sein, dass da jetzt nochmal auch eine Verschiebung hingeht, weil der Vater eben bisher gar nicht so eine enge Bindungsperson war. Ja. Und was passiert ist, dass die Jugendlichen vor allen Dingen die Beziehungen zu Gleichaltrigen, in der Fachliteratur spricht man immer von Peer Group, also die Beziehung zu Gleichaltrigen wird viel, viel wichtiger, noch mal wichtiger, als sie das sowieso in der Schulzeit schon war, also in der Grundschule schon war und auch in den Anfängen vielleicht der weiterführenden Schule. Jetzt haben die da wirklich ihre Gruppen und suchen von jetzt an sozusagen dort die Geborgenheit, die Zuwendung, unzerstörbare Beziehungen, ja, Freunde, die so zu ihnen halten, wie eben vorher die Eltern zu ihnen gehalten haben, also diese Qualität, ja, auf dieser Suche sind die Kinder dann dort auch neue Beziehungen zu knüpfen und das kränkt uns Eltern eben oft. Und dann passiert eben das, was Valerie auch so ein bisschen beschreibt, dass wir grenzüberschreitend werden und dass wir dann zu versuchen zu beschränken und Vorschriften machen. Und dann führt das eben häufig zu Konflikten. Und wir haben auch irgendwie ja so die Idee, dass es irgendwie zu lange dauert. Ja, deswegen, das ist vielleicht so auch nochmal ein erster Punkt, um ganz konkret auch auf Valerie, auf dich einzugehen, weil du schreibst, ja, du bist so unruhig, weil die Zeit so lange dauert. Und dich die Phase so lange hinzieht und ich kann dir nur sagen, deine Tochter ist ja erst 17.
Ja.
Das ist ja, also da, ne, was ist deine Erwartung? Überprüf das bitte nochmal, dass sie jetzt so lebt wie eine 35-Jährige. Ja, also die findet sich ja jetzt erst, die probiert Dinge aus und ich verstehe deine Frage so, wie kannst du dich gut positionieren, wie kannst du sie dabei gut begleiten? Da kommen wir auch gleich dazu. Mir ist nur noch mal wichtig, auch dir zu sagen, dass es wirklich auch ein Prozess ist, der über mehrere Jahre dauert und wo eben auch bestimmte Phasen durchschritten werden. Und dazu gehört eben auch ein Stück die Chaosphase, die Neuorientierungsphase und die darf auch ein bisschen länger dauern.
Das heißt, das unaufgeräumte Zimmer gehört ein bisschen mit dazu?
Also das unaufgeräumte Zimmer ist etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann, dass es einen stört. Und Ordnung, auch dazu könnte man fast einen eigenen Podcast machen, ja, weil Ordnung ist ja ein Riesenthema. Ordnung hat ganz viel mit Sicherheit zu tun. Also wie sicher fühlen wir uns? Und ihr könnt ja mal bei euch gucken, wenn ihr das jetzt hier hört, wie wichtig ist euch eigentlich Ordnung? Und was hat Ordnung im Außen zu tun mit eurem Chaos im Inneren? Also ich kenne das von mir, je gestresster ich bin, je aufgelöster sozusagen ich innerlich bin, desto wichtiger wird mir unter Umständen im Außen eine Ordnung. Ja, also abends nach Hause zu kommen und zu sehen, dass Chaos im Wohnzimmer ist, kann stressiger sein, wenn es mir selbst nicht gut geht und ich selbst gerade so ein bisschen auch im innerlichen Chaos bin und erschöpft bin. Und kann aber für mich dieselbe Unordnung im Außen kann für mich nicht so schwierig sein, wenn ich gut in mir stehe, wenn ich selbst gut strukturiert bin, wenn ich nicht so im Stress bin. Und das hängt natürlich miteinander zusammen. Ja, das heißt, es hat auch was mit der eigenen Wahrnehmung zu tun. Und ich finde das einen wichtigen Punkt, den wir uns klar machen müssen, auch wir Erwachsene, wenn wir mit Unordnung oder vermeintlicher Unordnung der Kinder umgehen. Und du schreibst ja auch schon, Valerie, dass du weißt, dass es ihr Zimmer ist und dass es ihr Bereich ist und dass du dich bemühst, das so zu akzeptieren, was dir nicht immer gelingt, schreibst du auch, ja. Und ich finde halt so wichtig, und dann komme ich auch ein bisschen zu dieser Haltung, um die es geht. Es geht ja darum, wie geht's Maria und nicht, wie geht's dir jetzt als Mutter, Valerie, damit, ja, sondern wie geht es deiner Tochter damit? Das ist eigentlich sozusagen deine Position, zu fragen, Mensch, fühlst du dich wohl in dem Chaos? Und vielleicht kannst du auch mal gucken, ich habe es jetzt zwar schon so gesagt, weil das Chaos bewertest du ja jetzt oder habe ich jetzt auch so übernommen, deine Bewertung. Mhm. Ne? Ob das ein Chaos ist oder nicht, das ist ja die zweite Frage. Die erste Frage ist, wie geht's dir denn in deinem Zimmer? Fühlst du dich da wohl? Findest du da alles, was du finden solltest? Ist da ein gemütlicher Fleck für dich? Ja, wenn ihr im Kontakt seid, kannst du das ja mal fragen und dann wirst du eine Antwort dazu bekommen, ob das aus Sicht von deiner Tochter unter Umständen auch Chaos ist oder ob sie sagt, nö, das ist eigentlich alles gut für mich. Ja, und wenn es Chaos ist, ehrlich gesagt, finde ich, hat es mit dem Alter gar nicht so viel zu tun, auch so Unterstützung anzubieten für fürs Aufräumen, weil ich bin sehr dankbar, wenn mich jemand fragt, so soll ich dir helfen, mal das Wohnzimmer aufzuräumen oder so, ja. Natürlich bei meinen persönlichen Sachen. Es ist ein bisschen schwieriger, weil die eben persönlich sind und nur ich weiß, wo die hinkommen. Es sind auch meistens Papierkram und so, das kann man nicht so gut sortieren. Aber gemeinsam sich an einen Bereich ranzuwagen, der unordentlich ist oder wo ich mich mit überfordert fühle, das geht ja schneller auch, als man glaubt. Und wenn das eben auch seit Jahren ein Ort des Chaos ist, dann mal auszumisten oder zu ermutigen, auch mal dahin zu gucken, das kann durchaus hilfreich sein. Und das hat für mich nichts mit dem Alter zu tun. Das kennen auch viele erwachsene Menschen, dass man da unter Umständen mal auch Unterstützung braucht, wenn man ein bisschen seine Sachen gehortet hat und in Messi-artige Zustände kommt. Ja, dass es dann auch hilfreich ist, wenn jemand von außen mit einem gemeinsam das macht und einen da unterstützt. Also da würde ich nicht so zurückhaltend sein.
Es ist ja auch, ich meine, Maria, wie heißt sie, Marie Kondo, die absolute Bestseller-Autorin, schreibt ja nicht Bücher für Teenager, sondern auch für Erwachsene, die ihr Heim nicht richtig aufräumen können. Ja. Und man sieht ja am Erfolg dieses Buches, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was nicht nur für Teenager vorbestimmt ist, sondern für viele Erwachsene auch. Also ich finde das auch, dass manchmal, solange das nicht im Vorwurf ist, im Sinne von, ja, dann räumen wir das jetzt zusammen auf, sondern eher anbietend ist. Und ich finde das auch, manchmal kann man sich selber so schlecht sortieren. Mir geht das manchmal mit Terminen so, dann ist es ganz hilfreich, dass da jemand ist, der ein bisschen mit drauf guckt, der einen da unterstützt. Das muss ja gar nicht, wie gesagt, im Vorwurf sein. Du solltest nicht im Vorwurf sein, sondern wirklich unterstützen. Und wenn das so ist, Valerie, wenn du deine Tochter da unterstützen willst, dann, glaube ich, wird sie das auch annehmen, kann ich mir vorstellen.
Ja, es klingt jedenfalls nicht so, als ob ihr im Kampf seid miteinander. Eben. Und das ist doch schon mal super, super viel wert, weil das erschwert natürlich häufig so eine Kommunikation, wenn man miteinander kämpft. Und das, was ich gerne noch mit reingeben möchte, jetzt grundsätzlich auch zu dieser Phase, ist einfach so, das können wir uns alle noch mal bewusst machen, dass natürlich diese Phase, dadurch, dass sie mit Autonomie und Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit und wirklich auch mit einer Verantwortlichkeit, mit einer neuen einhergeht und mit dieser Eigenständigkeit, es ist so wichtig, das wirklich in den Mittelpunkt zu stellen und sich deutlich zu machen, die Jugendlichen, der Jugendliche möchte dann selbst über sich entscheiden. Er möchte, und das hat nicht nur damit zu tun, wann und wo gehe ich hin, sondern das heißt auch, wann esse ich, was ziehe ich an, ja. Mhm. Also die gesamte Palette sozusagen die Fürsorge der Eltern wird abgelehnt, ja. Die Kinder wollen über ihren Körper verfügen, über ihre Zeit verfügen, über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse verfügen. Und gerade eben auf diesem Weg auch die Verantwortung zu übernehmen, ist es den Jugendlichen häufig auch komplett egal, ist es jetzt gut oder schlecht, wie sehe ich aus, also darum geht es gar nicht so, sondern es geht eher darum, dass die es wirklich selbst entscheiden, ja, auch mit dem Essen, ich weiß nicht, ein guter Hinweis ist, glaube ich, auch nochmal sich so seine eigene Pubertät nochmal klar zu machen, da haben wir auch nicht überlegt, ist das jetzt langfristig gutes Essen oder, ne, man hat auch mal ein Fastfood bis zum Abwinken zu sich genommen, obwohl man vom Kopf her weiß, es ist eigentlich, macht es nicht so viel Sinn. Und das aber alles auszuprobieren, also es ist eine Zeit des Probens, des Ausprobierens und ich finde das Gute eben, dass es noch in einem geschützten Rahmen auch stattfindet. Ja, auch diese ganzen anderen Fragen wie Alkohol, Rauchen und so weiter, dass wir noch die Verbindung eben zu den Kindern haben und nicht die Kinder eben schon wirklich alleine im Leben stehen und diese ganzen Erfahrungen machen und dann eben keiner für sie da ist, der mal eine Hand hält oder ein Köpfchen hält oder sowas, ja, wenn es dann auch mal vielleicht zu viel war oder die Erfahrung auch zu intensiv ist, ja. Also das finde ich ganz wichtige Hinweise, für mich waren die sehr wichtig und was auch nochmal dazu passt, ist, dass die Kinder die Hilfe oder die Unterstützung von uns Eltern gerne in Anspruch nehmen, wenn sie wissen, dass wir für sie da sind und dass sie gute Beziehungserfahrungen mit uns gemacht haben. Deswegen setze ich mich ja auch so dafür ein, dass eben wir Eltern schon auch am Anfang unseres Lebens mit den Kindern eben nicht im Kampf sind, sondern gemeinsam eben in ein Miteinander kommen, in Dialog kommen, dass die Kinder gute Beziehungs- und Bindungserfahrungen mit uns machen und dann eben auch in der Pubertät mit uns auch an der Seite weitergehen und eben auch diese Erfahrung uns in diese Zeit trägt. Ja, das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir eben Kontakt auch halten können zueinander.
Und was sagst du zu dem Thema unmotiviert sein? Das ist auch etwas, was ich tatsächlich noch aus meiner Pubertät kenne. Ich kenne tatsächlich noch diesen Ausdruck, dass ich faul wäre. Und auch von meinen Eltern. Und ich glaube, das bin ich nicht. Aber ich habe auch lange mit diesem, wie sagt man, mit dem Vorwurf, ich habe das ganz lange auch selbst angenommen, dass ich so ein bisschen faul bin. Und ich habe da wirklich lange gebraucht, um das so weg abzustreifen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so ein genereller Vorwurf auch sein könnte. Weil es einem als Eltern vielleicht nicht so schnell genug geht. Oder jetzt auch in dem Fall, ne, hier geht es auch um eine, sie sucht gerade noch Orientierung, wo soll es in Zukunft beruflich hingehen. Und dann bricht man mal was ab, was man angefangen hat und so weiter. Und hat nicht so richtig Lust, überhaupt anzufangen. Was sagst du dazu?
Ja. Also du hast recht oder ich teile dein Gefühl, ich kann das auch ein bisschen spüren und es geht eben häufig darum, dass Verhaltensweisen bewertet werden. Ne? Also ich sag mal so, faule Jugendliche oder faule, ups, jetzt hier was runtergefallen, aber alles gut. Faule Menschen gibt's eigentlich gar nicht, ja, sondern es ist einfach nur, das Interesse ist verlagert. Mhm. Wenn man sozusagen die Wertung und die Bewertung und die Abwertung rausnimmt, ja, dann kann man nochmal sehen, dass es natürlich ein anderes Interesse ist, also in die Schule zu gehen, dort seine Arbeiten zu verrichten und so weiter, seine Pflichten zu verrichten. Das sind ja alles Dinge, die Jugendlichen sich nicht ausgesucht haben. Das heißt, das Interesse liegt bei denen wo ganz anders. Und du wirst sicherlich auch deine Zeit irgendwie anders verbracht haben. Ja, mhm. Also deswegen ist faul ist ja immer im Verhältnis zu etwas. Ja, und suggeriert immer, dass man nicht in Bewegung ist und nicht das macht, was jetzt eigentlich für diese Zeit vorgesehen ist. Ja, und auch wie man etwas tut dann. Also deswegen, da kann ich nur grundsätzlich sagen, dass es vielleicht ganz gut wäre, die Wertung einfach auch ein Stückchen rauszunehmen und nicht so viel zu bewerten, weil das macht auch, wie du sagst, kein gutes Gefühl und das macht eher, es ist eher eine trennende, hat eher was Trennendes, ne? Man hat dann keine Lust, in Kontakt zu gehen. Und ich glaube, was wichtig wäre jetzt für Valerie, ist nochmal ein Bild zu entwickeln, wo sie steht als Mutter. Weil sie hat vielleicht doch auch jetzt in der letzten Zeit, also in den vergangenen Jahren, eher vor ihrer Tochter gestanden und ein bisschen gezogen oder vielleicht auch hinter ihrer Tochter gestanden, ein bisschen gedrückt. Und was gut wäre, wäre spätestens in der Pubertät, dass wir uns neben die Kinder stellen und eher neben den Kindern sind, mit ihnen gemeinsam auf die Dinge gucken, die jetzt anstehen und nicht sozusagen in diesen Kampf geraten, wo wir uns nur gegenüberstehen, ja, sondern wirklich wie ein kleiner Coach quasi sich an die Seite zu stellen und mit ihr gemeinsam auf die Schule zu gucken und sie wirklich zu fragen, wie geht's dir, kann ich was tun? Mhm. Ja, ich stelle mir das immer vor, wie auf so einem Fußballplatz, wo die Kinder quasi Spieler sind und ihre Strategien, um Tore zu schießen, dort ausprobieren, wie komme ich ans Ziel? Das sind ja genau die Fragen, um die es dann geht, ja. Und wir haben eben oft ein Ziel vor Augen, was die Kinder gar nicht vor Augen haben. Also welches Ziel hat denn Maria jetzt in der Schule? Also vielleicht sagt die, die will unbedingt einfach nur eine 4 bekommen in einem Fach. Und wenn eben aber du, Valerie, als Mutter denkst, na ja, eine 2 muss es mindestens sein, dann habt ihr schon ganz unterschiedliche Ziele und dann bist du kein Coach in diesem Sinne, ne? Sondern bist du jemand, der an der Seite steht und eine Erwartung hat oder auch hinter ihr steht und drückt und schiebt in diese Richtung, anstatt dich neben sie zu stellen, zu sagen, was ist eigentlich dein Ziel? Lass uns mal gemeinsam ein Ziel entwickeln und sich über das Ziel erstmal auszutauschen und dann gemeinsam zu gucken, was hast du für eine Strategie? Gibt's überhaupt eine? Darf ich was sagen dazu? Oder eben auch nicht? Möchtest du es lieber alleine probieren und sich dann die Erlaubnis zu holen, darf ich vielleicht später dann was dazu sagen, also wirklich in eine begleitende Haltung zu kommen. Ich glaube, das ist echt total wichtig, weil sonst geht die Verbindung oft weg zu den Jugendlichen. Die haben da keinen Bock drauf, dass man sie drückt und schiebt und zieht. Spätestens da sind die dann aus der Kooperation draußen.
Und ich glaube, das ist hier total wichtig, dass die beiden eben zusammenbleiben. Das scheint ja, wie gesagt, irgendwie hatten wir schon gesagt, irgendwie zu sein, dass die sich gut verstehen. Aber damit das auch so bleibt, muss der Dialog bestehen bleiben.
Absolut. Also das wäre auch etwas, was ich so zu diesen, also wenn man jetzt sagen würde, was können wir unterm Strich irgendwie mitgeben oder was sind unterm Strich für mich Ideen, da will ich nochmal einleitend auch sagen, ne, wir hören hier raus, dass Valerie alleinerziehend ist und das will ich einfach auch nochmal rausgreifen, weil das, also alleinerziehend ist wirklich, wirklich schwierig. Also das hat einfach Auswirkungen, die wir uns oft nicht klar machen, weil es geht nicht nur darum, dass wir alleine sind, sondern dass wir wirklich alleine Verantwortung tragen für alles. Und Valerie fühlt sich ja hier auch verantwortlich für Prozesse und sie will es gut machen und sie ist alleine damit. Deswegen ist es umso schöner, dass sie uns auch geschrieben hat und gesagt hat, damit bleibe ich jetzt nicht alleine, sondern ich frage. Und das ist ja zum Beispiel auch etwas, ne, was wir in der Familienwerkstatt, da gibt es ganz viel Alleinerziehende. Also wirklich, Valerie, mein Hinweis an dich, bleib nicht alleine, teil dich uns weiter mit oder such dir auch Menschen, die nah sind, mit denen du dich austauschen kannst. Ich weiß, dass das natürlich nicht ein Partner ersetzen kann, der auch auf das Kind guckt. Ne? Man guckt ja dann doch auf was Gemeinsames. Und trotzdem ist es so wichtig, weil du sonst so diese Verantwortung, die erdrückt einen häufig und man kann dann gar nicht mehr frei auf die Dinge gucken, sondern fühlt sich so verantwortlich. Und das, was Matze eben schon gesagt hat, wäre also einer der wichtigsten Hinweise von mir, dass ihr wirklich in Kontakt bleibt, dass ihr die Möglichkeit habt, in Kontakt zu bleiben, im Gespräch zu bleiben, also dass Gespräche auch möglich werden und dass du deine eigene Wertung rausnimmst und in eine begleitende Haltung reinkommst. Das wären sozusagen meine Hinweise, weil dieses Begleitende ist etwas, was wirklich verbinden kann, während wenn du bewertest, dann trennt das eher.
Hast du vielleicht noch was wir sind wir sehr auf Valerie eingegangen, gibt es noch was Allgemeineres, was du mitgeben könntest zu dem Thema?
Ja, also was ich so Eltern für diese Zeit grundsätzlich mitgebe, egal in welcher Phase sozusagen, also weil es gibt ja auch in der Pubertät unterschiedliche Phasen, ne? Also ein Kind mit 12, 13, 14 ist ja auch in der Pubertät, genauso wie ein Kind mit 17, 18, 19, ja. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns grundsätzlich ja nicht zurückgestoßen fühlen.
Ja.
So, die Kinder machen an dieser Stelle wirklich etwas, die suchen ihren Platz. Und dass wir uns nicht unnütz oder zurückgestoßen fühlen, sondern dass wir wirklich den Kontakt grundsätzlich zum Kind halten und dass wir auch nicht Unterstützung verweigern, ja, sondern im Gegenteil, dass wir immer wieder was anbieten, ohne aufdringlich zu sein, also präsent zu sein, achtsam zu sein, sensibel zu sein für die Themen, die kommen, wachsam auch zu sein und unaufdringlich. Also diese Mischung ist, glaube ich, ganz wichtig.
Wachsam und unaufdringlich.
Ja,
finde ich gut.
Ja, und zu wissen, dass der Jugendliche sozusagen sich und sein, also das Haus, das schützende Haus, den schützenden Raum und uns als Eltern noch braucht, als sicheren Hort, an den er auch zurückkehren kann, ja, wenn mal sowas nicht gut läuft, wie gedacht, ja, und dass wir die Türen immer offen halten. Also dass wir immer signalisieren, du kannst zurückkommen. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Basislager. Ja, passt vielleicht ganz gut zu Österreich und den Bergen und so, ja, dass wir quasi unten sowas wie ein Basislager aufgeschlagen haben und die Kinder gehen da immer raus und machen ihre Expeditionen in das Gelände und dann klettern sie mal hier hoch und mal gesichert und mal ungesichert und wir beobachten das und denken, oh Gott, da gehe ich aber nur gesichert hoch, ne? Und dann gehen wir mal dorthin und fragen, wie ist denn das und können wir dir eine Sicherung geben? Und wenn sie dann mal gestürzt sind, ja, ich hoffe nicht abgestürzt, aber wenn sie gestürzt sind, dass man dann eben auch dieses Basislager wieder hat, um wieder Tee zu geben, eine warme Suppe zu haben, auch Trost zu finden, auch vielleicht Wunden versorgt werden, auch Strategien nochmal erarbeitet werden, wie kann man es anders machen. Also, dass das so ein Ort ist, wo die Kinder einfach nochmal auch eine Basis auch finden. Das finde ich eigentlich total wichtig, so als Bild auch nochmal in dieser Zeit. Und auch zu verstehen, dass die Kinder diskutieren. Also viele Eltern sagen dann so, ja, mein Kind diskutiert dann so viel und das ist so anstrengend, alles wird diskutiert. Da ist auch wichtig nochmal zu verstehen, die Kinder probieren sich aus. Ja, die Kinder wollen und müssen sich ausprobieren und es ist doch super, wenn sie mit uns in Diskussionen gehen, weil die wollen auch hören, was denken und fühlen wir in dieser Zeit. Und ich hatte mal einen Vater, das fand ich ganz interessant, der gesagt hat, ich habe Sorge, dass mein Sohn in das rechte Milieu abdriftet. Mhm. Der fragt so viele Sachen zu AfD und zu diesen ganzen rechten, zu dieser rechten Gesinnung, und ich muss wahnsinnig viel mit dem diskutieren. Und es hat sich dann im Laufe der Beratung rausgestellt, dass es eben Gruppen gab, die in denen er sich bewegt hat tatsächlich, und die ihn immer wieder raus, den Jungen also immer wieder rausgefordert haben, sich zu positionieren, und dass deswegen auch der Junge immer wieder zu seinem Vater gegangen ist, um sich Antworten zu holen, um dort eben auch sich positionieren zu können. Das heißt, es ist wirklich etwas, wo die Kinder auf eine ungewöhnliche Art und Weise vielleicht auch von uns Stellung brauchen, wo sie Werte hinterfragen und wo wir aber eben auch mit allem, was wir haben, uns oft so in Frage gestellt fühlen, ja, dass wir aus einem Reflex dann oft eher in eine Trennung gehen und sagen, ich will nicht mehr diskutieren, oder woher kommt denn das, oder auch in eine Wertung kommen, ja, anstatt die Türen offen zu halten. Mhm. Also das ist so ein bisschen mein Plädoyer für diese Zeit. Ich habe diese Zeit unglaublich bereichernd empfunden, so mit meinen Jungs. Und auch nochmal, wirklich auch als eine Zeit, wo man selbst so sich in Frage gestellt fühlt mit all seinen Werten, und das nochmal alles zu formulieren und auch teilweise neu zu formulieren, was man für sich schon mal formuliert hatte. Also ich kann da nur ermutigen, auch da nochmal hinzugucken, den Fokus auf sich zu richten und in Verbindung mit den Kindern zu bleiben, weil es wirklich eine spannende Zeit ist.
Ich finde es ganz gut, dass du auch das Thema Ausprobieren so oben hingestellt hast gerade, weil das gilt ja auch fürs Berufliche. Ja, das gilt ja auch, wenn sie gerade eine Ausbildung macht und die eine hingeschmissen hat und bei der nächsten nicht so motiviert ist. Man geht immer davon aus, also weil man das ja selber auch so vorgelebt hat oder vorgelebt bekommen hat, so rum, meine Eltern haben immer den gleichen Beruf gemacht. Also seit ich denken kann, machen meine Eltern dasselbe, und das müssen wir ja gar nicht mehr tun. Und ich glaube, dass man sich auch da Zeit geben sollte und geduldig sein sollte, was das Kind denn macht. Und ich fand einen Hinweis, den mir mein Freund gegeben hat, irgendwie ganz gut. Der sagte, man muss ja eigentlich nur gucken, was man selber für Bücher liest, was man irgendwie für Filme guckt, was einen so ganz natürlich irgendwie interessiert, und da gucken, was es da für Berufe gibt. Und wenn das Zimmer so unaufgeräumt ist von deiner Tochter, vielleicht gehst du mal rein und guckst, was da so liegt und wofür sie sich so interessiert und was sie so liest und was sie so, welche Webseiten sie klickt im Browser, dann sieht man eigentlich schon, vielleicht sieht man da deutlicher im Unterbewussten, was sie beruflich machen könnte, als das, was sie vielleicht gerade offensichtlich macht.
Mats, ich muss gerade so lachen, ich glaube, du siehst es auch, ja, weil wir natürlich die ganze Zeit darüber reden, dass Maria ihren eigenen Raum hat und dass es sozusagen, Valerie, nicht grenzüberschreitend ist. Und jetzt hast du gerade gesagt, vielleicht gehst du mal einfach ins Zimmer und guckst mal, welche Webseiten sie klickt und was da so rumliegt. Ja, so.
Stimmt.
Also ich weiß, was du meinst, aber so ist es wahrscheinlich nicht gemeint. Ne?
Ja. Okay.
Angenommen.
Angenommen. Also, den nehme ich zurück.
Genau.
Zusammenbrowsen. Ja.
So. Genau, ich glaube, das Miteinander, das wäre wichtig, aber ich glaube, was du ja sagen möchtest, und das ist ein super Ansatz auch, ne, drauf zu vertrauen, dass es etwas gibt, was Maria gerne machen möchte, was sie interessiert, und dass das aber auch ein bisschen dauert und dass es jetzt nicht nichts gibt, was sie interessiert, sondern dass es jetzt eben Dinge gibt, die sie interessiert und die dann auch vielleicht wie so ein Trichter zulaufen, auch auf das, was sie später vielleicht auch beruflich machen wird, ja. Also deswegen, aber ich musste gerade so schmunzeln.
Nein.
Weil das natürlich gar nicht geht.
Das
ne?
geht gar
ins
nicht.
Zimmer
das stimmt.
Rein.
Nee, also nee. Ich meinte natürlich, genau. Wenn ihr gemeinsam das Zimmer aufräumt, dass du dann genauer hinguckst.
Mal schnell an den Rechner springen und klicken, ja? Nein. Also, aber ich finde auch, du sprichst da nochmal was super Wichtiges an, weil ich habe ja auch damals eine Lehre gemacht, als ich 16 war. Und ich muss auch sagen, ich war sehr, sehr unentschlossen. Ich war super demotiviert und ich war auch kurz davor abzubrechen. Ich habe es dann umgekehrt gemacht, nämlich ich habe die Ausbildung verkürzt, indem ich mich echt auf den Hosenboden gesetzt habe und gedacht habe, ich muss das jetzt einfach von den Noten her so schaffen, dass ich so schnell wie möglich durch diese Zeit komme, weil ich fand es grauenvoll. Mhm. Und war eben auch so frustriert, weil ich dachte, oh Gott, das muss ich jetzt dann 40, 50 Jahre machen. Ist das jetzt wirklich das Ende meines Lebens? Bis ich verstanden hatte, nein, das ist ein Teil Teil, das ist ein Weg, das ist ein Schritt, das ist vielleicht ein Müh zu dem, wo ich jetzt dann vielleicht jetzt noch gar nicht weiß, wo es hingeht, ja. Und das auch den Jugendlichen zu sagen, das ist ein Schritt auf einem Weg, wo es hingeht, wissen wir vielleicht noch nicht. Und dann diese Schritte, vielleicht kann man sich dann auch nochmal anders motivieren dafür. Ja. Und es ist völlig utopisch aus meiner Sicht, mit 16, 17, manche gehen ja noch früher auch in die Lehre, schon zu wissen, was man dann bis an sein Lebensende machen möchte. Bitte, bitte, bitte nicht den Jugendlichen so suggerieren, sondern das wirklich als einen Teil auf dem Weg und des Prozesses begleiten, weil das macht mega Frust, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt mein Leben. Das ist ja eher dann Endstation, als dass es was öffnet, und es soll ja was öffnen. Ja, also die Erwartung, dass die Kinder jetzt schon wissen müssten, wo es hingeht, die ist aus meiner Sicht komplett unrealistisch. Und ich fände es auch schön, als Erwachsene immer wieder offen zu sein. Ne? Ich meine, Matze, du hast auch 1000 andere Sachen vorher gemacht. Und ich glaube, die Fähigkeit, immer wieder sich neu auszurichten, sich immer wieder neu zu fokussieren, immer wieder zu fragen, was will ich eigentlich? Bin ich glücklich an der Stelle meines Lebens, wo ich jetzt gerade stehe? Oder muss ich nochmal was anderes machen? Oder möchte ich nochmal was anderes machen? Und wenn ja, was denn? Wofür brenne ich jetzt gerade? Was will ich machen? Das ist doch eine große Fähigkeit. Und darum geht's ja letztlich. Und nicht, dass jetzt irgendwas dann gefunden wird und man das abhaken kann.
Gott sei Dank ist das nämlich nicht mehr so.
ja, genau. Gott sei Dank ist es nicht mehr so. Und dürfen wir, das ist ja auch eine große Errungenschaft, ne, dass wir eben auch jetzt das wählen dürfen, was wir machen, und dass wir eben wirklich auch auf uns horchen, in uns horchen, in uns reinhorchen dürfen, was wir gut können, was wir gut, wo unser Platz im Leben ist, um es ein bisschen pathetisch zu sagen.
Was ich aber abschließend gut finde, und das merkt man hier auch, dass Valerie, und das merke ich auch immer wieder, wenn wir so Zuschriften bekommen, dass das so ein großes Interesse da ist, auch wirklich Kinder besser zu verstehen. Also deswegen schreibt sie ja auch, und dass sie auch, was ich ganz, ganz toll fand, dass sie schrieb ja, und ich möchte sie so gut wie möglich in dieser letzten Erziehungsphase begleiten. Das fand ich wirklich ganz toll.
Ja, das finde ich auch ganz, ganz schön, dass du das nochmal ansprichst, weil natürlich jetzt, ich habe jetzt gerade so ein bisschen auch emotionalisiert, weil ich auch so begeistert bin über die Jugendlichen und übers Leben und so weiter. Und Valerie, du machst sicherlich auch ganz, 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 ganz viel ganz, ganz gut. Auch das wäre für dich nochmal gut, das auch dir klar zu machen, ne? Weil wir gucken ja bei uns leider auch immer wieder auf das, was nicht gut läuft, anstatt auf das, was gut läuft. Und du schreibst, es ist die jüngste Tochter. Das heißt, du hast ja auch schon andere Kinder ins Leben begleitet, und vielleicht kannst du noch mal weniger von der letzten Erziehungsphase sprechen als von der letzten Phase bei euch zu Hause. Ja, weil es ist jetzt, dann geht sie ins Leben, und Erziehung, weißt du ja, ist ja sowieso was für das letzte Jahrhundert. Also es geht eher um die Beziehung, und die Beziehung geht hoffentlich weiter. Das heißt, die Frage ist, wie kannst du sie gut begleiten in dieser letzten Phase, wo du noch auch ein Stück Verantwortung trägst für sie, um ihr dann auch die Verantwortung auch vollständig zu übergeben. Und das ist eine Zeit des Erprobens und des Coachings miteinander und des Strategienfindens und an der Seite stehen. Und wenn du in diesem Sinne weitergehst, glaube ich, wirst du da gute Erfahrungen machen und auch sie gut begleiten können.
Wir wünschen auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg, würde ich sagen. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Bei der nächsten Phase schreibt uns gern, wenn wieder was ist. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt gern an familienrat@mitvergnügen.com. Oder hast du noch was? Habe ich dich jetzt abgebrochen, Katja?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin fertig. Ich könnte natürlich noch weiter reden, weil ich könnte ja immer noch was dazu sagen, aber es ist sehr gut, dass du dann auch jetzt mal schließt, nachdem wir alles gesagt haben, erstmal zu dieser Frage. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und wir sehen uns ja oder hören uns vor allen Dingen nächste Woche ja schon wieder. Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, und ich bin gespannt auf weitere Pubertätsthemen. Ich merke selber, dass da haben wir noch was.
Haben wir noch was, genau.
Auf jeden Fall
eine spannende Zeit.
Ich freue mich auf jeden Fall. Ich kann jetzt schon mal einen Cliffhanger machen, denn ich werde dich natürlich irgendwann fragen, das mache ich jetzt nicht, das machen wir irgendwann, was du denn mit 16 gemacht hast, was deine Ausbildung damals war. Das weiß ich gar nicht, aber das ein andermal.
Okay, ein anderes Mal. Also, dann macht's gut, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, tschüss. abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen und Eltern, die dann auch mal nicht weiter wissen. Das ist gar nicht schlimm. Das Wichtigste ist, dass ihr mit euren Fragen nicht alleine bleibt und euch nicht zurückzieht, sondern in Austausch geht und im besten Falle natürlich an uns schreibt. Wir freuen uns auf eure Fragen.